Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Im Kosovo kam es Anfang dieser Woche zu gewaltsamen Ausschreitungen. In erster Linie ging es um umstrittene Kommunalwahlen. Aber das große Thema im Hintergrund ist natürlich Kosovos Unabhängigkeit und der serbische Widerstand dagegen. Warum dieser Konflikt schon so lange schwelt, darüber sprechen wir gleich mit einer Südosteuropa-Historikerin. Und wir schalten nach Armenien und fragen, wie die letzten Zeichen zu deuten sind zur Befriedung des Berg-Karabach-Konflikts. Das sind unsere Themen in Europa heute an diesem Mittwoch. Herzlich willkommen. Die Meldungen, sie verbreiteten sich wie ein Lauffeuer am Montag. Ausschreitungen im Norden Kosovos, ethnische Serben, die Soldaten der NATO-Schutztruppe KFOR angreifen und verletzen. Der Konflikt um die Unabhängigkeit des Kosovos, die angespannte Situation im Land zwischen der albanischen Bevölkerungsmehrheit und der serbischen Minderheit, all das ist jetzt wieder im internationalen Fokus. Die USA und die Europäische Union haben die Ausschreitungen und die Gewalttaten scharf verurteilt. Aber die Lage, sie ist und bleibt angespannt. Unsere Korrespondentin Silke Hane fasst nochmal den Stand der Dinge zusammen.
Es ist eine neue Stufe der Eskalation. 30 Soldaten der NATO-geführten KFOR-Truppe sind am Montag in Kosovo verletzt worden. Einige erlitten Knochenbrüche und Verbrennungen. Improvisierte Brandsätze, Flaschen, Steine waren ihnen von serbischen Demonstranten entgegengeflogen. Auf deren Seite gab es laut serbischen Angaben rund 50 verletzte Personen. Auch gestern versammelten sich wieder Demonstranten in der Nähe mehrerer Gemeindeämter im Norden des Kosovo. Und auch die KFOR-Einsatzkräfte waren wieder vor Ort. Sie errichteten Absperrungen, um erneute Ausschreitungen zu verhindern. Das zuständige Kommando in Italien kündigte gestern an, zusätzliche NATO-Soldaten in den Kosovo zu schicken. Laut NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg geht es um 700 Soldaten. Ein weiteres Bataillon von Reservekräften sei in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden, damit sie bei Bedarf eingesetzt werden könnten. Hintergrund der jüngsten Ausschreitungen sind Kommunalwahlen vor rund einem Monat. Sie waren nötig geworden, nachdem serbische Beamte und Polizisten Anfang November ihren Dienst in allen kosovarischen Institutionen quittiert hatten. Viele ethnische Serben in Kosovo erkennen die Unabhängigkeit des Landes nach wie vor nicht an. Die Kommunalwahlen waren in der Konsequenz von der ethnisch-serbischen Bevölkerung größtenteils boykottiert worden. Die Wahlbeteiligung hatte bei 3,5% gelegen. Mit der Folge, dass in vier mehrheitlich von ethnischen Serben bewohnten Gemeinden Kosovo-Albaner zu Bürgermeistern gewählt worden waren. Sie hatten in den letzten Tagen trotz Kritik unter anderem der US-Botschaft in Pristina ihre Ämter antreten wollen. Spezialkräfte der kosovarischen Polizei und die KFOR sollten sie vor serbischen Demonstranten schützen. Eine Lösung der angespannten Lage ist vorerst nicht in Sicht. Die serbische Seite fordert den Rücktritt der Bürgermeister und den Abzug der kosovarischen Spezialpolizei aus dem Norden Kosovos. Dass die kosovarische Regierung darauf eingeht, danach sieht es gerade nicht aus. Das Innenministerium dementierte entsprechende Medienberichte. Derweil überziehen sich Politiker aus Serbien und Kosovo gegenseitig mit Anschuldigungen für die Gewalt. Zuletzt hatten sich Kosovo und Serbien unter EU-Vermittlung darauf verständigt, ihre Beziehungen zu normalisieren. Jetzt dürfte es zunächst darum gehen, die Lage zu deeskalieren.
Silke Hane über die Situation im Kosovo, die weiter brodelt. Auch heute Morgen versammeln sich serbische Demonstranten im Norden des Landes. Die Soldaten der Schutztruppe KFOR richten Metallzäune und Stacheldrahtbarrieren, so berichten es Nachrichtenagenturen. Vordergründig geht es, wie wir eben gehört haben, um die umstrittenen Kommunalwahlen, aber im Hintergrund geht es natürlich um den Konflikt zwischen dem Kosovo, das nach Unabhängigkeit strebt, und Serbien, das das nicht hinnehmen möchte. Es ist ein Konflikt, der Jahrzehnte schwelt und auch historische Ursachen hat, und darüber kann ich jetzt sprechen mit Marie-Janine Kalik. Sie ist Professorin für Ost- und Südosteuropäische Geschichte an der Universität München. Schönen guten Morgen, Frau Kalik.
Guten Morgen.
Frau Kalik, ein kurzer Blick vielleicht zurück zu Beginn. Es gab schon in den 80ern, als das Kosovo noch Teil der Sozialistischen Republik Jugoslawien war, es gab damals schon Autonomie- und auch Unabhängigkeitsbestrebungen. Wie stark waren die?
Die waren sehr stark, denn Kosovo war mehrheitlich von Albanern bewohnt, bildete aber eine autonome Provinz innerhalb der Republik Serbien. Die Albaner fühlten sich diskriminiert und haben den Status einer Republik gefordert und auch mehr Rechte. Allerdings hat Serbien dann in einem Zeitalter wachsenden Nationalismus durch Präsident Milosevic, der damals an der Macht war, Ende der 90er Jahre diese Autonomierechte sehr stark eingeschränkt und die Albaner haben darauf mit einem Boykott der staatlichen Institutionen reagiert und ihren eigenen Schattenstaat aufgebaut.
Das war Ende der 90er, sagten Sie gerade, oder doch etwas früher?
Ende der 80er Jahre, Entschuldigung, ja.
Anfang der 90er zerfiel ja dann Jugoslawien, wie wir wissen. Auch viele im Kosovo hofften auf Unabhängigkeit, aber das Kosovo sollte eben Teil Serbiens bleiben. Warum klappte das dann nicht in den folgenden Jahren, dass das Kosovo als Teil Serbiens weiter bestehen konnte? Beziehungsweise warum klappte das nicht gut?
Als Jugoslawien auseinanderfiel 1990/91 hat sich Kosovo für unabhängig erklärt, aber die Staatengemeinschaft hat diese Unabhängigkeit zunächst nicht anerkannt. Für die Albaner war es völlig undenkbar, in einem Restjugoslawien oder einem sehr stark von Serbien dominierten Staatsgebilde zu verbleiben, zumal Serbien ja auch Kriege geführt hat in Kroatien und in Bosnien-Herzegowina und dafür auch von der Staatengemeinschaft mit Sanktionen belegt worden war. Also Kosovo wollte unabhängig werden und vor dem Hintergrund, dass die Staatengemeinschaft das nicht anerkannt hat, ist dann in den Ende der 90er Jahre tatsächlich die Kosovo-Befreiungsorganisation in Erscheinung getreten mit terroristischen Aktionen gegen serbische Sicherheitskräfte, die daraufhin mit massiver Gewalt reagiert haben. Das eskalierte dann zum Krieg und bildete auch den Anlass, 1999 für die NATO mit Luftangriffen zu intervenieren zugunsten der bedrohten albanischen Bevölkerung.
Das heißt, wir haben durchaus ein kontinuierliches Unabhängigkeitsstreben, aber in den 90ern eben ein Kosovo, der immer noch Teil Serbiens war. Das heißt, es kam dann, wie Sie es gerade auch skizziert haben, ja zur Eskalation eben zwischen dem Kosovo und auch Serbien. Es kam zum Krieg 98, der wurde dann 99 beendet. Wie wirkt dieser Krieg nach bis heute zwischen beiden Ländern?
Also der Krieg wirkt zum einen auf völkerrechtlicher Ebene nach, denn der Krieg ist mit einer Art Kompromiss zu Ende gegangen. Das Völkerrecht ist ja nicht ganz eindeutig, weil es einerseits das Selbstbestimmungsrecht der Völker garantiert, worauf sich die Albaner berufen haben und immer noch berufen, und auf der anderen Seite aber auch die Souveränität und territoriale Integrität von Staaten schützt, worauf sich Serbien beruft. Und diese beiden Prinzipien sind in der Resolution 1244, die NATO-Intervention beendet hat, aufgenommen worden. Und diese Resolution ist immer noch in Kraft, sodass sich eigentlich beide Seiten auf dieses widersprüchliche Völkerrecht berufen können. Die Albaner haben sich ja, Kosovo hat sich 2008 unilateral für unabhängig erklärt, was Serbien bis heute nicht anerkennt und auch viele andere Staaten nicht, Russland, China, auch 5 EU-Staaten nicht. Und das ist sozusagen eine Nachwirkung, die bis heute hinter diesem Statusproblem steht. Aber abgesehen davon gibt es viele praktische Probleme. Die Kriegsverbrechen sind nur unzureichend aufgearbeitet. Die gab es von beiden Seiten, von serbischer Seite, aber auch von albanischer. Es hat viele Jahre gedauert, 20 Jahre nach Kriegsende, bis in Brüssel in Den Haag ein internationales Tribunal sich auch mit den von albanischer Seite begangenen Kriegsverbrechen beschäftigt. Da steht jetzt ein ehemaliger UÇK-Führer und Präsident des Kosovo vor Gericht, Hashim Thaçi. Und in gewisser Weise haben sich die Rollen jetzt umgedreht, denn heute sind es die Serben, die sich diskriminiert fühlen und die mehr Autonomie fordern, die ihnen im Grunde genommen auch schon zugestanden wurde, aber nie realisiert wurde.
Die mehr Autonomie im Norden des Kosovo fordern. Damit sind wir ja in gewisser Weise auch schon beim Jetzt. Es gibt aktuell die Zusammenstöße. Wir haben es eben in dem Bericht gehört. Vor kurzem gab es noch Streit um serbische Nummernschilder, die das Kosovo nicht akzeptieren und anerkennen wollte. Es gibt auch noch viele andere Beispiele. Also wir sehen immer wieder ein Aufflammen von zumindest Eskalation. Welche Rolle spielen hier der serbische Staatschef Vucic und der kosovarische Premier Kurti?
Ja, beide versuchen mit nationalistischen Parolen diesen Konflikt zu instrumentalisieren und zur populistischen Mobilisierung auszunutzen, zum eigenen Machterhalt. Da stehen also die Zeichen nicht auf Entspannung, sondern eher auf Verschärfung des Konflikts. Man muss aber sehen, dass hinter dem durchaus auch legitime Interessen stehen und auch durchaus auf beiden Seiten. Denn es ist natürlich ein legitimes Interesse der Serben im Nordkosovo, sich auch selbst verwalten zu dürfen, was ihnen schon vor über 10 Jahren versprochen wurde, aber nie umgesetzt wurde. Und es ist auf der anderen Seite aber auch sehr verständlich, dass die Kosovo-Regierung sehr große Sorgen hat, dass diese Rechte missbraucht werden könnten und dass im Kosovo eine Art Bosnien-Szenario entstehen könnte, dass sich also diese Nordregion dann verselbstständigt und zum Zerfall dieses ohnehin sehr kleinen Staates Kosovo führen könnte.
Das heißt, die Regierung des Kosovos blockiert oder unterstützt zumindest bisher nicht diesen Zusammenschluss der serbischen Gemeinden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Schauen wir noch mal kurz auf die EU-Vermittlung, die es ja auch gibt. Es wurde sogar ein Abkommen ausgehandelt vor kurzem unter EU-Vermittlung eben mit Blick auf Serbien und Kosovo. Das soll die Beziehungen normalisieren. Ist dieses Abkommen ein Weg, um den Konflikt nachhaltig zu entschärfen?
Ich denke, dass es im Grunde ein guter Vorschlag ist, nämlich ein sehr pragmatischer Vorschlag. Der hat ein Modell im Grundlagenvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR in den 70er Jahren im Rahmen der Ostpolitik und besagt im Kern, dass Serbien den Staat Kosovo de facto anerkennen soll, allerdings nicht völkerrechtlich, nur staatsrechtlich. Was bedeutet, dass die beiden Länder normale Beziehungen aufbauen könnten, dass auch Serbien Kosovo nicht mehr blockiert, wenn es in die internationalen Organisationen aufgenommen werden will und dass man diplomatische Beziehungen aufnimmt und so weiter. Das ist ein sehr pragmatischer Vorschlag, aber wie immer liegt der Teufel im Detail und da geht es eben gerade um diese Selbstverwaltung der serbischen Gemeinden im Norden, die Kosovo zwar pro forma anerkannt hat, aber bei der Umsetzung gibt es widersprüchliche Interpretationen, weil die Serben einfach mehr verlangen, als die Kosovo-Regierung bereit ist zuzugestehen.
Der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo ist wieder einmal gewaltsam eskaliert. Wir haben über die historischen Hintergründe gesprochen mit Marie-Janine Kalik, Professorin für Ost- und Südosteuropäische Geschichte an der Universität München. Besten Dank, Frau Kalik, und Ihnen noch einen guten Tag.
Sehr gerne.
Armenien und Aserbaidschan, zwei Nachbarn im Kaukasus, die zuletzt vor allem mit einem Thema in den Schlagzeilen waren, nämlich dem Krieg um Bergkarabach. Kurz zum Hintergrund, die Region Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. In den 90er Jahren löste sich Bergkarabach von Aserbaidschan gewaltsam ab, mit armenischer Unterstützung. Und 2020 dann eroberte Aserbaidschan nach schweren Kämpfen große Teile des Gebietes zurück. Das ist ungefähr die Lage. Seitdem gibt es auch einen von Russland vermittelten Waffenstillstand. Aber der ist brüchig. Immer wieder kommt es zu Gefechten und Provokationen im Grenzgebiet der beiden Länder. Offiziell also ist der Bergkarabach-Konflikt nicht beigelegt. Deswegen vermittelt die Europäische Union und auch Moskau. Diese Woche soll es zudem ein weiteres Treffen geben zwischen den Führern aus Armenien und Aserbaidschan. Ist also eine Lösung in Sicht? Das können wir jetzt Thomas Franke fragen, der den Konflikt und die Region schon lange beobachtet und der auch gerade für uns in Armenien ist. Herr Franke, bevor wir auf die politische Ebene schauen, Sie sind seit einigen Tagen in der Hauptstadt Erivan. Was ist Ihr erster Eindruck? Wie sehr bewegt das Karabach-Thema die Menschen dort?
Na, der Eindruck ist durchaus unterschiedlich. Am Flugplatz, gleich nach der Landung, appelliert ein Schild an die internationalen Gäste. Stop Humanitarian Crisis in Arzach steht da drauf. Arzach, so nennen die Armenier Karabach. Und natürlich ist das ein Top-Thema in den Medien hier, in den Zeitungen. Und die Opposition macht auch kräftig Stimmung. Und 70% der Bevölkerung sind laut Umfragen gegen den Kurs, Karabach aufzugeben. Trotzdem, und nach Einschätzung von den Gesprächspartnern, die ich bisher hier hatte, und auch mein Eindruck, die Bevölkerung ist da eher zurückhaltend und ein bisschen apathisch. Ich habe in der Stadt zum Beispiel nur eine Mahnwache bisher gesehen und da standen nur eine ganz kleine Handvoll Menschen.
Die politischen Führer Aserbaidschans und Armeniens, Aliyev und Paschinyan, die treffen sich diese Woche. Es ist nicht das erste Treffen. Wie sind denn in Armenien die Erwartungen an diese Zusammenkunft? Ist denn eine Beilegung des Konfliktes absehbar?
Ja, da ist viel Misstrauen. Einige, mit denen ich bisher gesprochen habe, sagen, was bringt so ein Friedensvertrag? Aserbaidschan wird uns ja doch wieder angreifen. Und um das zu verstehen, muss man zurück in die Geschichte. Also es gab 1915 einen Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich und die Türkei bestreitet das bis heute. Aber dieses Trauma wird nach und wird mit jedem Krieg wieder aufgeweckt. Denn Aserbaidschan konnte nur dank türkischer Hilfe Nagorno-Karabach zurückerobern. Für einen dauerhaften Frieden brauchen die Menschen aber klare Zeichen von Aussöhnung und die sehe ich zurzeit nirgendwo, denn die letzten kriegerischen Auseinandersetzungen waren brutal und von Hass und Rache geprägt, statt davon eine Situation auch zu lösen. Dazu kommt, dass Aserbaidschans Autokrat Aliyev wirklich kein vertrauenswürdiger Partner ist und ein Zeichen zum Beispiel war, dass es im September vergangenen Jahres dann auch Angriffe nicht nur auf das Territorium von Nagorno-Karabach gab, sondern auch direkt auf armenisches Territorium.
Schauen wir auf Russland. Das will in dem Konflikt vermitteln, hat aber auch eigene Interessen. Russland gilt oder galt zumindest mal als enger Partner Armeniens. Wie ist denn die Stellung Russlands in Armenien aktuell?
Na, Russland wurde, wie Sie sagten, lange als auch eine Art Schutzmacht wahrgenommen und das bekam 2020 dann erste Risse, denn Russland hat diesmal Armenien im Krieg mit Aserbaidschan nicht unterstützt und das Ergebnis ist die Situation, die wir jetzt haben. Dazu kommt, dass Russland natürlich durch den Krieg, den es gegen die Ukraine führt, komplett geschwächt ist. Und Ende letzten Jahres ist eigentlich allen hier klar geworden, dass von Russland keine Unterstützung zu erwarten ist. Und das spiegelt sich auch in Umfragen wieder. Umfragen zufolge sehen viele mittlerweile Russland sogar als Bedrohung, dicht auf Platz 3 hinter Aserbaidschan und der Türkei. Und wenn die EU jetzt versucht, hier ein Standbein reinzubekommen und sich einzumischen und auch als Player sichtbar zu werden, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, in diese Nische reinzugrätschen und sich in diese Verhandlungen konstruktiv einzumischen und da beide Seiten, vor allen Dingen auch die aserbaidschanische, sicher zu Zugeständnissen zu bringen.
Das heißt, da verschiebt sich offenbar was in der Wahrnehmung mit Blick auf Russland.
Da verschiebt sich was, ganz klar. Ja,
Armeniens Regierungschef Paschinyan, der hat unter anderem letzte Woche angedeutet, dass man Karabach anerkennen könnte, und zwar als aserbaidschanische Region, als aserbaidschanisches Gebiet. Das hieße dann, dass wir auch von einer Aufgabe der Region sprechen, für die Armenien eben mehrere Kriege geführt hat. Wie kommen diese Gedankenspiele in Armenien und vielleicht auch bei den Armeniern in Bergkarabach an?
Na, der Präsident von Bergkarabach nannte die Aufgabe der Region natürlich, ist jetzt nicht verwunderlich, eine rote Linie. Und die armenische Kirche sagt, Karabach sei nicht verhandelbar und warnte vor einem erneuten Genozid. Die Bevölkerung, haben wir ja eben schon kurz angerissen, ist eher apathisch oder realistisch, weil es an Unterstützern fehlt, seitdem Russland ausfällt. Und das alles sorgt dafür, dass der Premierminister Paschinyan, also dessen Beliebtheit ist auf einem Rekordtief. Und interessanterweise genießt er aber trotzdem den Rückhalt der Bevölkerung. Denn die Opposition besteht aus den vorherigen korrupten Eliten, die die Armenier vor ein paar Jahren erfolgreich wegdemonstriert haben. Und diese alten Eliten haben auch enge Verbindungen nach Karabach oder stammen teilweise selbst von dort. Wenn wir nochmal auf die Verhandlungen morgen gucken, was jetzt meiner Ansicht nach wichtig wäre, ist, dass Aserbaidschan auf die Armenier zugeht und klar zeigt, dass es nach der Aufgabe von Karabach echte Versöhnung garantiert und auch die armenische Bevölkerung schützt. Ich weiß nicht, ob Aserbaidschan dazu bereit ist und wie lange das auch dauert, hier Vertrauen zu schaffen. Aber das sollte Aserbaidschan vielleicht morgen in den Verhandlungen auch von den anderen beteiligten Verhandlungspartnern dort klargemacht werden.
Informationen von Thomas Franke waren das live aus Armenien. Unser Thema, der Bergkarabach-Konflikt und eine mögliche Entspannung zwischen Armenien und Aserbaidschan. Besten Dank. Das war Europa heute an diesem Mittwoch. Ich bin Frederik Rother. Schön, dass Sie zugehört haben. Kommen Sie noch gut durch den Tag.